der Jörg von dem Buch erzählt hat, das Jörg dann Tanja gegeben hat. Also, ne? So ist das noch ein Vermächtnis von Dennis. Ihr Lieben, ihr habt schon gehört, ich sage heute was zum Thema Einheit leben mit Generationen. Das ist ein Thema, das ich auf der Zeltstadt als Predigtthema bekommen hatte und ich will euch diese Botschaft nicht vorenthalten. Meine Entschuldigung geht an diejenigen, die es auf der Zeltstadt schon gehört haben. Ihr müsst da nur nochmal durch, aber vielleicht bleibt beim zweiten Mal ja was anderes oder noch mehr hängen als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort hört, Einheit leben mit Generationen. Die einen denken vielleicht so, oh, bloß nicht, ja, kann ich mir mit meinen Eltern gar nicht vorstellen, bitte nicht. Und andere sagen vielleicht so wie ich, so ein bisschen romantischer, das ist doch das, ja, Großfamilie. Oma und Opa wohnen mit Sohn oder Tochter und deren EhepartnerInnen sowie den Enkelkindern zusammen, ja? Und vielleicht wohnen sogar mehrere Kinder mit ihren Familien alle unter einem Dach. Und in dieser romantischen Vorstellung hat das Miteinander der Generationen nur Vorteile. Die Großelterngeneration ist vielleicht schon in Rente, wird aber noch gebraucht als Babysitter, als Streitschlichter, als Ratgeber, als Tröster, als Notfallhelfer, was auch immer. Die Großelterngeneration gehört also nicht zum alten Eisen, sondern nimmt aktiv am Leben teil. Die mittlere Generation hat sehr viel auf dem Zettel, weil wahrscheinlich beide Ehepartner arbeiten und sich auch noch um die Kinder und den Haushalt kümmern müssen. Dazu kommen Aufgaben wie sich im Elternrat in der Schule engagieren oder für das Kindergartenfest was zu basteln oder sich in der Gemeinde zu engagieren oder was auch immer. Die mittlere Generation ist also froh, wenn sie mal nicht die Kinder zum Musik- oder Sportunterricht fahren muss und wenn schon mal jemand die Hausaufgaben angeguckt hat oder vielleicht die Hausaufgaben sogar betreut hat und wenn sie auch regelmäßig Zeit haben für einen Eheabend und sich keine Sorgen machen müssen, ob der fremde Babysitter auch gut mit den Kindern umgeht, denn das machen ja Oma und Opa. Die mittlere Generation erfährt also Entlastung und Unterstützung durch die ältere Generation. Und die Kinder und Jugendlichen, die haben in den Großeltern Erwachsene, die schon mal ein bisschen entspannter an das Leben rangehen. Die haben nicht mehr so hohe Ansprüche. Da darf man einfach mal so sein und Oma und Opa, die verwöhnen auch gerne und das dürfen die. Ja, Oma und Opa hören auch mal zu. Die haben Zeit für Beziehungen. Sie unternehmen was mit den Enkeln, muntern sie auf, trösten sie. Und wenn die Familie richtig groß ist, dann gibt es da vielleicht auch noch Cousins und Cousinen. Und dann hat man immer jemand zum Spielen. Und gerade in Corona-Zeiten ist das doch fantastisch, weil man ein Haushalt ist und man ist dann immer mit anderen zusammen. Ist also in meiner Sicht alles super. Zu biblischen Zeiten war das tatsächlich die Lebensform. Das Wort Familie gab es noch gar nicht, als die Bibel geschrieben wurde. Im Ersten und Zweiten Testament ist immer vom Haus die Rede. Ich und mein Haus, so lesen wir zum Beispiel bei Josua 25, Vers 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 16 über Lydia, die reiche Purpurhändlerin, dass sie und ihr Haus getauft wurden. Hier geht es eben nicht um das Haus aus Backstein, sondern es geht um die Hausgemeinschaft, das, was wir heute Familie nennen. In der Hausgemeinschaft der Antike und bis über das Mittelalter hinaus lebten aber eben nicht nur Papa, Mama und die Kinder zusammen, sondern auch die Großeltern und die Tante und der Onkel mit ihren Familien und die Knechte und die Mägde, die waren vielleicht auch Familie oder auch nicht, und die Sklaven. Alle gehörten zur Hausgemeinschaft. Und wenn jemand von ich und mein Haus sprach, dann sprach diese Person von all diesen Menschen in dieser Hausgemeinschaft. Kann ich das hier noch irgendwie verändern, dass das nicht knackt? Nee, gut. Ein schönes Beispiel für das Miteinander der Generationen lesen wir im Buch Ruth. Elimelech und Noomi wandern mit ihren beiden Söhnen aus nach Juda. Sie wandern aus Juda aus, weil in Juda Hungersnot herrscht. Und sie landen in Moab. Die Söhne heiraten dort Moabiterinnen, also keine Jüdinnen. Alle Männer sterben im Laufe der Jahre und sind nur noch die Frauen übrig. Und die Hungersnot in Juda nimmt ein Ende. Und da denkt sich Noomi, ich kehre nach Juda zurück und nehme meine Schwiegertöchter mit. Unterwegs überlegt sie es sich aber anders und bittet beide Frauen, nach Moab zurückzugehen, wo sie aufgewachsen sind und wo sie hingehören. Doch Ruth lässt sich nicht überreden und geht mit ihrer Schwiegermutter nach Juda. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ruth hinterlässt alles, was sie bisher gekannt hat. Ihre Kultur, ihre Familie, ihre Heimat und geht mit ihrer Schwiegermutter mit, einer alleinstehenden Frau ohne männlichen Schutz. Das war ein damals sehr gewagtes Unternehmen. Und dann mal Hand aufs Herz. Wer von euch versteht sich denn so richtig, richtig gut mit seiner Schwiegermutter? Gerade wir Frauen haben es nicht immer leicht mit unseren Schwiegermüttern, wenn diese zum Beispiel eifersüchtig sind und der Meinung sind, sie seien eigentlich die einzig gute Frau für ihren Sohn. Und keine andere Frau ist gut genug für diesen Sohn. Dann kommt es zu einem mehr oder weniger offenen Wettstreit um die Liebe des Mannes, der einen Sohn, des anderen Ehemann, der anderen Ehemann. Und wenn der Sohn nicht verstanden hat, wo seine Prioritäten zu liegen haben, dann gibt es Stress. Dann ist das Miteinander der Generationen gestört und das soll aber nicht sein. Im Ersten Testament lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Hört ihr das, Männer? Wenn ihr das bisher noch nicht getan habt, dann ist es höchste Zeit. Ihr sollt Vater und Mutter verlassen und für eure Frau da sein. Damit ist nicht gemeint, dass ihr eure Eltern im Stich lassen sollt oder dass ihr eure Eltern nicht mehr ehren sollt. Das Gebot, dass du Vater und Mutter ehren sollst, das gilt ein Leben lang. Es ist auch nicht mal unbedingt gemeint, dass du ausziehen musst. Wir haben ja gerade gehört, wer in der Hausgemeinschaft alles zusammenlebte. Aber wenn Männer heiraten, sollen sie ganz klar ihre Frau an erster Stelle haben und nicht mehr die eigenen Eltern. Das ist ganz wichtig und verhindert so manchen Ehestreit. Wenn es mal Unstimmigkeiten gibt zwischen deiner Frau und deiner Mutter, Mann, dann sollst du auf der Seite deiner Frau sein. Das sagt der Vers aus dem 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Dass dieser Vers wichtig ist, das erkennt man daran, dass es Zeugen für diesen Vers gibt, die im 2. Testament auftauchen und wo das einfach mehrfach zitiert wird. Das ist also nicht nur einmal am Anfang losgelöst, ein einziges Mal in der Bibel dieser Vers, darum wird ein Mann und so weiter, sondern es wird bei Matthäus 19 in Vers 5, in Markus 10, Vers 7 und Epheser 5, Vers 31 zitiert. Also ein wichtiger Punkt, wenn es um das Miteinander der Generationen geht. Männer, werdet erwachsen und haltet mehr zu euren Frauen als zu euren Eltern. Wie steht es mit den Männern und ihrem Verhältnis zu ihren Schwiegermüttern? Ich glaube, es ist nicht ganz so kompliziert wie bei den Frauen. Ich schätze, die meisten Männer haben ein eher neutrales, unkompliziertes, unaufgeregtes Verhältnis zu ihren Schwiegermüttern oder vielleicht sogar ein sehr gutes Verhältnis. Die Männer haben eher ein Problem mit den Schwiegervätern. Denn da kann es sein, dass der Schwiegervater der Meinung ist, dass kein anderer Mann gut genug für die Tochter ist. Väter passen auf, dass es ihren Töchtern gut geht und dass sie gut versorgt sind. Und machen ihren Schwiegersöhnen damit eventuell Druck oder kämpfen darum, wer den ersten Platz im Leben der Tochter einnehmen darf. Das sollten sie nicht tun, sondern der Tochter vertrauen, dass sie einen guten Mann gewählt hat, mit dem sie ihr Leben gut teilen kann. Schwierig wird es auch immer, wenn die Schwiegerkinder ganz andere Vorstellungen, Meinungen, Werte und Lebenspläne haben als die Schwiegereltern. Manche Schwiegereltern fühlen sich dann hinterfragt und damit auch kritisiert. Das kann zu Streit und zu Missstimmung führen. Bei meinen Schwiegereltern war es zum Beispiel ein Problem, dass wir unsere Kinder anders erzogen haben als sie ihre Kinder. Und das haben sie als Kritik an ihrem Erziehungsstil empfunden und haben uns auch mal direkt gefragt, ob wir denn denken würden, sie hätten alles falsch gemacht. Darum ging es aber nicht. Wir haben heute einfach andere Erkenntnisse, was für Kinder gut ist, und wir erziehen genau wie die Generationen vor uns nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir liegen genauso falsch, weil die nächste Generation hat wieder andere Erkenntnisse und macht es noch wieder anders. Aber es geht nicht um falsch oder richtig in dem Sinne, sondern jeder macht es eben nach bestem Vermögen. Wenn solche Themen und Uneinigkeit aufpoppen, dann ist es wichtig, dass sich beide Seiten füreinander interessieren und nachfragen, wie man Dinge sieht, welche Erfahrungen man gemacht hat und dass man wirklich offen ist für die Sichtweise der anderen. Sonst kommt es schnell zu einem Bruch zwischen den Generationen und das soll nicht sein. Kommen wir zu Ruth zurück. Da ist der Schwiegermutterkonflikt eigentlich vorprogrammiert. Noomis Söhne haben Frauen aus Moab geheiratet. Die gehörten einer anderen Religion und Kultur an als sie selbst. Noomi und Elimelech haben zwar auch in Moab gelebt, blieben aber Juden und wahrscheinlich ihrem Gott treu. Auf jeden Fall blieb Noomi ihrem Gott treu. Als nun die Hungersnot in Juda vorüber ist, will sie nach Hause. Auf dem Weg wird ihr klar, dass ihre Schwiegertöchter dort wahrscheinlich keine große Familie mehr haben werden, dass sie nicht mehr heiraten können und keine Kinder kriegen können. Sie versucht deshalb, sie davon zu überzeugen, zurück nach Moab zu gehen. Aber warum ist es so wichtig, dass die Schwiegertöchter Kinder bekommen? Erik Erikson, ein berühmter Psychoanalytiker, hat ein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung beschrieben. Und dann geht es darum, dass wir in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Aufgaben haben, Entwicklungsaufgaben, die wir bewältigen müssen. Es gibt dort die Phase der Generativität. Und in dieser Phase ist es den Menschen wichtig, sich um zukünftige Generationen zu kümmern. Und das kann dadurch passieren, dass man selbst Kinder bekommt. Aber es kann auch dadurch passieren, dass man sich sozial engagiert und dass man zum Beispiel sein Wissen an die nächste Generation weitergibt. Wenn man diese Phase nicht meistert, bleibt man stehen und dreht sich immer um sich selbst. Und ich glaube, Erikson hat ziemlich recht, dass es diese Phase gibt oder geben soll, dass das eine Entwicklungsaufgabe ist, denn Gott hat uns so angelegt. Wir sind ja nach seinem Ebenbild geschaffen und wie Inga schon sagte, Gott ist ein Gott der Generationen. Gott ist in sich selbst Familie, er ist Gott Vater, er ist als Heiliger Geist auch mütterlich und er ist Sohn, Jesus. Gott spricht von sich im Wir. Wir wollen Menschen machen und so weiter. Gott ist in sich ein Familienbeziehungswesen. Und Gott ist ein Gott der Generationen. Er verspricht Abraham im 1. Mose 17, dass er der Vater einer Menge von Nationen sein wird und sagt, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Bei Gott geht es immer um Fruchtbarkeit und die nachfolgenden Generationen. Im 2. Mose 34 lesen wir, dass Gott Gnade bewährt an tausenden Generationen, hat Inga vorhin auch schon gesagt. Und im 2. Timotheus lesen wir von 4 Generationen. Dort schreibt Paulus an Timotheus, so sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Da ist also Paulus, das ist die erste Generation. Und der nennt Timotheus sein geistliches Kind. Timotheus ist also die zweite Generation. Und Timotheus soll das Evangelium treuen Menschen anbefehlen. Das ist also die dritte Generation. Und diese treuen Menschen sollen dann wieder andere lehren. Das ist die vierte Generation. Naomi weiß, wie wichtig es ist, dass das Leben an die nächste Generation weitergegeben wird. Weil sie keine Chance auf Enkelkinder sieht, schickt sie ihre Schwiegertöchter nach Hause, damit sie diese Aufgabe, sich um die nächste Generation zu kümmern, wenigstens für ihre Familien wahrnehmen können. Die eine Schwiegertochter geht tatsächlich zurück, die andere aber, Ruth, bleibt bei Naomi. Im Buch Ruth Kapitel 1 lesen wir in den Versen 16 und 17, dass Ruth zu Naomi sagt: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das sind meines Erachtens Schlüsselverse in diesem Buch. Ruth nimmt komplett die Kultur und vor allem die Religion ihrer Schwiegermutter an. Sie vertraut Gott ganz und gar und sie vertraut ihrer Schwiegermutter, dass sie ganz und gar Gott vertraut. Deshalb gibt es hier keinen Generationskonflikt. Wichtig ist dabei, dass Ruth das freiwillig tut. Naomi sagt in Vers 15, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth hätte also alle Freiheit gehabt, nach Moab zurückzukehren, aber sie entscheidet sich für den Gott Israels und für sein Volk und für ihre Schwiegermutter. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie es will. Sie hat Gott als ihren Herrn angenommen und sie wird es in Juda leichter haben, ihm zu dienen, als in Moab. So wie es später durch Jesus möglich ist, als Kinder in Gottes Familie zu kommen, so kommt Ruth als Schwiegertochter Naomis in Gottes Familie. Weil Ruth ihrer Schwiegermutter vertraut und ihren Glauben annimmt, kommt es nicht zum Konflikt. Und Gott stellt sich zu den beiden Frauen und segnet sie. Denn in Juda werden die beiden Frauen von Boas versorgt, der zur Familie von Naomis verstorbenem Mann gehört. Am Ende heiratet Ruth Boas und bekommt von ihm einen Sohn, der dafür sorgt, dass Elimelechs Zweig der Sippe nicht nur nicht ausstirbt, sondern er wird der Großvater von König David, der wiederum ein Vorfahr von Jesus sein wird. Das hat Gott alles schon im Blick gehabt. Ziemlich genial. Die Einheit der Generationen hat bei Ruth und Naomi funktioniert, weil sie beide Gott vertrauten. Ruth vertraute außerdem darauf, dass Naomi Gottes Stimme gut hört. Sie hat alle Anweisungen von Naomi befolgt, hat komplett vertraut, dass Naomi ihr das Richtige rät und hat so wieder einen Mann aus der Familie ihres Mannes bekommen und einen Sohn. Ich bin überzeugt davon, dass wir nur dann Einheit der Generationen haben können, wenn wir uns alle unter die Herrschaft Gottes stellen. Diese Einheit, die kann nur der Geist Gottes bewirken. Paulus schreibt an die Epheser im 6. Kapitel: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. 5. Mose 5. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Andere Übersetzungen schreiben hier, erzieht sie mit Wort und Tat, wie es dem Herrn gemäß ist. Nur wenn wir alle wirklich auf Gott hören, werden wir es schaffen, liebevolle Beziehungen miteinander zu pflegen und unsere Kinder liebevoll zu erziehen. So, dass sie uns vertrauen und nicht widerspenstig werden. Es wird sicherlich trotzdem mal Streit und Konflikte geben. Aber wenn wir in der Bereitschaft leben, zu vergeben, dann ist es möglich, dass die ältere Generation die jüngere in die Freiheit und die Verantwortung führt und dass die jüngere Generation den Rat der Älteren im Vertrauen annimmt. Ich habe vorhin die vier Generationen erwähnt, von denen Paulus in seinem Brief an Timotheus schreibt. Da ging es darum, dass Timotheus Menschen das weitergibt, was er von Paulus gelernt hat, damit diese Menschen es wieder an andere weitergeben. Im Miteinander der Generationen geht es aber nicht nur darum, dass die Ältere an die jüngere Generation weitergibt, sondern auch umgekehrt, dass die ältere Generation von der Jüngeren lernt. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der sich die Technik gefühlt alle 5 Minuten verändert, ist es wunderbar, wenn die ältere Generation sich von der Jüngeren beraten lassen kann. Und wenn die ältere Generation es schafft, die Fragen und Ideen der jungen Generation als Bereicherung zu sehen und sich nicht durch die Fragen kritisiert fühlt, so wie meine Schwiegereltern es taten, dann kann das Miteinander der Generationen ein wahrer Reichtum sein. Wie ihr an dem Timotheus-Beispiel seht, geht es bei Gott aber nicht nur um die blutsverwandten Familien, sondern um ein Familienprinzip, das sich auf geistliche Kinder, Mütter und Väter bezieht. Grundsätzlich geht es bei Gott immer um Familie, um Vermehrung und um die nächsten Generationen. Aber für alle, die nicht verheiratet sind und oder keine Kinder haben, sei an dieser Stelle Jesus zitiert, der fragte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das könnt ihr bei Matthäus in Kapitel 12 nachlesen. Es geht also im weitesten Sinne immer um Familie und die nächsten Generationen. Aber es ist egal, ob es sich dabei um Verwandtschaft oder um die Gemeinde oder um Dienste in der Gemeinde handelt. Wie kann das Miteinander der Generationen gelingen? Wir leben heute in der sogenannten westlichen oder industrialisierten Welt nicht mehr in Großfamilien zusammen. Auch in der Gemeinde ist das Miteinander nicht so wie bei Jesus und seinen Jüngern oder wie unter den ersten Christen, die sich täglich in den Häusern trafen und gemeinsam aßen und sich gegenseitig lehrten. Es ist mein Traum, dass wir das in der Gemeinde wiederentdecken, damit wir Christen wirklich eine alternative Lebensweise anzubieten haben. Wie wäre es denn, wenn es unter Christen keine Einsamkeit gäbe, weil wir alle füreinander sorgen und füreinander einstehen, eben wie in einer guten Familie? Wie wäre es denn, wenn wir wieder häufiger miteinander äßen, dabei Gespräche führten, voneinander wüssten und uns gegenseitig unterstützten und gemeinsam Gottes Wort studierten? Wir haben ja schon angefangen, darüber zu reden, nicht nur Hauskreise, sondern sowas wie Hausfamilien, also lebendige, gottliebende, geistliche Großfamilien in der Gemeinde zu haben. Solche geistlichen Lebensgemeinschaften hätten wirklich viele Vorteile. Und mit Lebensgemeinschaft meine ich nicht, dass wir alle zusammen wohnen müssen. Das kann es natürlich auch gerne geben. Ja, wie lange haben Hans Günther und Erika von solchen Hausgemeinschaften geträumt? Aber auch ohne echtes Zusammenleben kann man ein Familienleben haben. Heute mit der Technik mehr denn je zuvor. Ich weiß immer noch ziemlich genau, was Mette so macht und wie es ihr geht, auch wenn sie fast 600 Kilometer entfernt wohnt. Weil wir nicht nur telefonieren können, sondern wir können uns bei Videotelefonie oder Zoom eben auch sehen. Und das sind einfach tolle Möglichkeiten. Wie viel mehr können wir auch mal bei jemandem vorbeischauen, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt? Auf der Zeltstadt haben wir dieses Zusammenleben in den Dorfgemeinschaften schon ein bisschen geübt. Dort wurde zusammen gegessen, zusammen gelernt und viel Zeit miteinander verbracht. Man half sich gegenseitig aus, wenn etwas kaputt ging oder fehlte. Man passte mal auf die Kinder von jemand anders auf oder kaufte mal für jemand anders mit ein. Und all solche Dinge. Insgesamt bekam man von den anderen viel mehr mit, als wir es sonst tun, wenn wir unseren Alltag leben, weil wir eben näher aneinander dran waren und Zelte ja auch noch Ohren haben. Man kriegt dann auch mal die nicht ganz so positiven Dinge mit, wenn es mal Streit gibt oder irgendwie Unfrieden. Und auch da konnten wir voneinander lernen, wie man mit solchen Konflikten umgeht oder auch, wie man es vielleicht lieber nicht tun sollte. Indem man miteinander lebt, lebt man sich auch gegenseitig Dinge vor. Wir können uns von den anderen die guten Verhaltensmuster abgucken, und zwar egal, ob sie zur jungen, mittleren oder älteren Generation gehören. Es war ein wunderbares Übungsfeld, wenn es um die Einheit der Generationen geht, da auf der Zeltstadt. Es war ein großes Geschenk, das zumindest einige von uns dort bekamen. Auf der Zeltstadt in Thüringen funktioniert das natürlich genauso, ne? Keine Frage. Lasst uns weiter über diese geistlichen Großfamilien in der Gemeinde nachdenken. Wir werden am 2.10. beim Gemeindeleitungstag darüber sprechen, wie es weitergehen kann. Ich würde jetzt gerne mit euch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Familie bist und in Generationen denkst. Ich danke dir, dass wir hier in der Gemeinde über geistliche Großfamilien nachdenken. Schenke uns ein offenes Herz und ein offenes Ohr für unsere Mitmenschen. Hilf uns zu erkennen, von wem wir lernen können, egal wie alt oder jung dieser Mensch ist. Hilf uns zu erkennen, wann wir unseren Mund aufmachen und wann wir lieber schweigen sollten. Zeige du uns, Herr, wo wir falsch liegen und hilf uns, unsere Fehler zu bekennen, auch zum Beispiel bei unseren Kindern. Hilf uns, offen zu sein für die anderen und uns wirklich für andere zu interessieren und zu versuchen, sie zu verstehen. Hilf uns auch, anderen immer wieder zu vergeben. Hilf uns bitte vor allen Dingen in deiner Liebe zu bleiben, damit wir anderen in deiner Liebe begegnen können. Dann kann Einheit innerhalb und zwischen den Generationen unser Reichtum werden. Amen.